Du bist bei Rapid für die Organisationsentwicklung zuständig, ein Bereich, in dem du dir sehr viel Know-how aufgebaut hast über die letzten Jahre. Wir würden jetzt mit dir gerne einen Elevator-Pitch machen. Du bekommst, du lächelst oder lachst schon darüber. Ich hoffe, du nimmst ihn an, den Elevator-Pitch. Du bekommst von uns 2 Minuten Zeit, um unseren Hörern zu erklären, wie die perfekte Organisationsstruktur beim SK Rapid aussieht.
Darf kürzer auch sein, oder? Beim Pitch geht es ja darum, dass ich nicht länger bin.
Genau, also maximal Zeit, wenn du so in 1 Minute schaffst, da sind wir auch happy.
Countdown läuft ab jetzt.
Okay, vorausschicken würde ich vielleicht, dass perfekt sein kein Zustand ist, sondern eigentlich ein Prozess ist. Das heißt, perfekt heißt in dem Fall, man bleibt eine lernende Organisation. Das heißt, man geht auch auf unterschiedliche Dinge, kann man gut eingehen. In der Kombination Verein und Business, also GmbH und Größe des Vereins, glaube ich, dass die perfekte Organisation die ist, dass wir eine Mischung haben aus Matrix- und Projektorganisation, weil ich ganz viel Kooperation brauche in den unterschiedlichen Bereichen, aber auch unter besonderer Berücksichtigung von modernen Beteiligungsmodellen. Und dann legen wir noch das Augenmerk auf die Marke Rapid, weil der Fußballclub ja sozusagen die leidenschaftlichsten Mitglieder hat. Da steckt sehr viel Energie und Kraft drin, die man sich eben im Sinne von Lernfähigkeit und immer wieder auch adaptieren auf unterschiedliche Umweltbedingungen gut nutzen kann. Na bitte, 1 Minute.
Perfekt. Das Leitbild des SK Rapid kennst du?
Natürlich. Habe ich ja unterschrieben, also mit unterschrieben, wie das ja alle Mitglieder tun.
Okay.
Das weißt du hoffentlich, wenn du Mitglied bei Rapid bist, unterschreibst du das Leitbild mit.
Nein, ich war schon Mitglied, bevor es das Leitbild noch gegeben hat.
Ja, aber das gilt auch rückwirkend.
Dann habe ich das offensichtlich dann auch rückwirkend und unterschrieben. Genau. Das heißt, das spielt natürlich bei der Organisationsentwicklung auch eine Rolle.
Ja, natürlich. Also dieses Leitbild ist ja offensichtlich in einem sehr umfangreichen und auch zeitlich langen Prozess entwickelt worden. Da sind ja ganz viele Stakeholder einbezogen worden und hat daher auch eine ganz besondere Bedeutung. Dieses Bekenntnis auch zu Tradition und zu Werten, aber auch eben zu Vielfalt, Inklusion und Solidarität, das ist wichtig und daher glaube ich eben auch, dass das in der Organisationsform, dass das in die Organisationsform eingebettet gehört, eben wie ich vorhin gesagt habe, durch Beteiligungsmodelle, durch entsprechende Matrixorganisationen etc.
Was bei eurem Antritt vor wenigen Monaten auch öfters betont worden ist, war dieses Wording, Rapid muss wieder leibend werden. Ein etwas professioneller formuliert, es muss wieder ein Great Place to Work werden. Warum war das in der Vergangenheit nicht so oder was lässt euch darauf schließen, dass das nicht so war?
Naja, also in der Regel sage ich ganz allgemein, geht man natürlich davon aus, dass hohe Fluktuationen zum Beispiel ein Zeichen sind, dass möglicherweise an der Organisationskultur, an der Arbeitskultur etwas mangelt, etwas fehlt.
Aber Fluktuation vielleicht als Erklärung für unsere Hörer sind nicht die Spielertransfers gemeint.
Nein, wir reden jetzt natürlich von der Organisation, genau. Also wir reden von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die dann auch das Unternehmen verlassen. Das ist meistens ein Indiz dafür, dass man dort vielleicht bei der Arbeitsatmosphäre oder bei der Arbeitskultur nachbessern muss. Aber es geht auch darum, glaube ich, sehr viel stärker in einem Sinne des Great Place to Work, also eine tolle Arbeitgeberin zu sein, geht es natürlich ganz stark auch um den Fokus auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Was finden die dann auch dort vor? Für mich gehört daher dazu, dass man einerseits die Potenziale der eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entdeckt und auch fördert. Also das ganze Thema Talentemanagement und wie komme ich dann auch dazu, dass Leute auch bleiben, aber sich auch innerhalb dieses Unternehmens weiterentwickeln können. Es hat ganz viel mit Arbeitsatmosphäre zu tun, also Respekt und Wertschätzung. Es braucht natürlich Fairness und auch Vertrauen. in so einer Organisation, gerade wenn man natürlich auch mit einer derartigen Außenwirkung konfrontiert ist, das färbt ja ab. Wenn Rapid mit negativen Schlagzeilen in den Medien ist, das geht auch an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht vorbei. Das merke ich auch an einer Wirtschaftsuni. Also da muss man dann auch entsprechend, das muss man einfach entsprechend bedenken. Aber natürlich geht es auch darum zu sagen, es gibt effiziente Strukturen und Prozesse. Und die Leute arbeiten gern miteinander und sehen auch einen Sinn darin, miteinander zu arbeiten und erkennen daher auch, wofür arbeiten wir und was sind eben, weil du das vorhin angesprochen hast, wo sind die Ziele, an denen wir nachher auch sehen, dass wir erfolgreich zusammengearbeitet haben.
Und was ich immer oft denke, in Wahrheit sind ja Mitarbeiter die primären Werbebotschafter eines jeden Unternehmens, weil wenn man am Mittagstisch daheim am Wochenende erzählt, das ist super, bester Arbeitgeber ever, sozusagen, dann wird das natürlich auch von den Eltern, von den Geschwistern, von den Großeltern, von den Cousins, Onkel, Tanten immer wieder mal in deren Kreisen weitererzählt. Sagt man aber, eine Katastrophe, macht überhaupt keinen Spaß, spricht sich das wahrscheinlich nur viel schneller herum, vor allem bei einem, wie du schon gesagt hast, öffentlichkeitswirksamen Unternehmen wie der SG Rapid GmbH oder dem Verein an sich. Insofern kann ich dem, was du gesagt hast, nur beipflichten. Talentemanagement, vielleicht noch ganz kurz, weil der Chaos Talk versteht sich auch als Sport- und Education-Podcast. Rainer Geier, Geschäftsführer von Lola 1, freut sich seit seiner Episode immer wieder über Bewerbungen, die durch den Chaos Talk sozusagen zustande kommen. Wenn sich jemand daran oder dafür interessiert, für Rapid zu arbeiten, und wir wissen, sehr, sehr viele Leute haben daran Interesse. Was kann man sich unter Talentemanagement in der Geschäftsstelle vorstellen? Heißt das, sie bekommen Ausbildungen finanziert, Weiterbildungen, dürfen eigene Projekte umsetzen, dürfen eigene Ideen einbringen? Was kann das sein?
Also das ist aufzusetzen. Ich glaube, das gibt es in der Form noch nicht in der Geschäftsstelle. Da arbeiten wir gerade dran. Aber es geht natürlich darum zu sagen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden ja auch im Zuge, und ich habe das vorhin gemeint mit der lernenden Organisation, wir entwickeln ja diese Geschäftsstelle auch weiter. Ne? Da geht es ja nicht nur darum, irgendeinen bestimmten Status zu erhalten, sondern auch immer wieder Neues zu überlegen. Ihr habt es vorhin selber gesagt, wenn man halt neue Mitglieder ansprechen will, muss man wissen, wo sind wir gut, wo sind wir vielleicht noch nicht so gut, wie können wir diese neuen Mitglieder auch gewinnen. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir viele Projekte haben, wo wir irrsinnig viel Know-how von unterschiedlichen Stellen brauchen. Deswegen auch diese Idee von Taskforces einzusetzen und zu sagen, die müssen miteinander zusammenarbeiten. Jetzt ist natürlich so, dass wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen lange in einem Unternehmen sind, ganz generell, ist einerseits immer wieder mal notwendig ist, dass Fertigkeiten abgedatet werden. Also dann braucht es Weiterbildungen. Also gerade wenn wir zum Beispiel im Bereich Digitalisierung beginnen, dann gehören Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechend geschult, mitgenommen und dann verändern sich auch deren Arbeitsprozesse oder Arbeitsinhalte. Es geht aber auch darum, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine Möglichkeit zu schaffen, zum Beispiel mal selber zu schauen, wohin will ich denn gehen. Ja, dazu gibt es in der Regel jährliche Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen-Gespräche, wo man auch hinschaut, so wie geht es mir, was kann ich gut, was habe ich das Gefühl, wird doch nicht so richtig abgerufen in meiner Arbeit, in welche Richtung möchte ich mich weiterentwickeln und. Also ich glaube, und wir sehen es ja jetzt auch aufgrund des schwierigen Arbeitsmarktes, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das Wertvollste sind, das wir haben. Und das gilt es auch aber zu pflegen und gleichzeitig eben auch weiterzuentwickeln und entsprechend den Herausforderungen, die wir ja ständig sehen, auch gut vorzubereiten.
Wie schaut es denn in puncto New Work aus? Homeoffice, Mitarbeiterbeteiligungen sind so die klassischen Schlagworte, die jetzt eh schon spätestens seit Beginn der Pandemie immer wieder im Umlauf sind, medial auch thematisiert werden. Soll es vielleicht auch die Möglichkeit geben, einen Betriebsrat einzuführen? Das ist ja ähnlich wie im Red Bull-Konzern auch bei Rapid vehement vermieden worden in der Vergangenheit. Auch da wieder in puncto Strategie, Organisationsstruktur, gibt es dahingehend Überlegungen, nächste Schritte zu setzen?
Also da sind wir noch bei der Analysephase, weil es geht ja weiter. Wir müssen uns ja anschauen, wie schaut die gesamte Personalstruktur aus, wie schaut die Durchmischung aus, haben wir Gender Balance, wo kommen die Leute her und, und. Das heißt, da sind wir momentan in der Analysephase. Das braucht einen relativ guten Überblick, weil wir dann Personalentwicklungsstrategien, das muss immer basierend auf den Ist-Zustand. Also ich brauche einen Ist-Zustand, ich brauche einen ziemlich guten Überblick, was ist gerade los, und dann sozusagen, in welche Richtung entwickeln wir das weiter, weil ich glaube, wir müssen schon alle auch verstehen, dass Personalentwicklungsstrategien immer was sehr Spezifisches sind. Also da gibt es jetzt keine Checkliste, wenn wir sagen, wenn wir das alles durchchecken, dann haben wir eine super Personalentwicklungsstrategie, sondern man muss immer schauen, was passt und was sind die Rahmenbedingungen, unter denen man eine bestmögliche Personalentwicklungsstrategie auch entwirft. Da sind wir noch nicht so weit, das ist sozusagen ein Thema, das gerade anläuft.
Du hast vorher schon erwähnt, der SKRP sucht aktuell einen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin Wirtschaft. Jetzt gibt es, und das ist eher untypisch im Wirtschaftsleben dafür, keine Stellenausschreibung oder keine explizite zumindest. Welche Fähigkeiten soll die gesuchte Person dann eurer Meinung nach mitbringen?
Naja, natürlich suchen wir das Wunderwuzi. Wir alle ein Wunderwuzi suchen, aber das kriegt man halt irgendwie sozusagen nicht mehr. Deswegen glaube ich, war es jetzt schon mal ganz gut zu sagen, wir haben eigentlich jetzt einmal prinzipiell eher eine offene und breite Vorstellung von was braucht es, um die Geschäftsführung Wirtschaft zu übernehmen. Natürlich braucht es wirklich knallharte Führungserfahrung in dem Bereich.
Also ich darf kurz sagen, auf der Website ist geschaut, er soll Begeisterung mitbringen, aktiv sein und teamorientiert. Das sind eigentlich drei Schlagwörter, die man wahrscheinlich von jedem Mitarbeiter wünscht.
Ja, aber trotzdem glaube ich, ist jetzt, wenn das Ganze unter dem Label Geschäftsführung steht, schon auch klar, dass das jetzt da ein Stück weit in die Richtung Business geht, dass es in Richtung Erfahrungen in Führung haben. Natürlich geht es um die Frage, wie die Geschäftsidee rapid weiterentwickelt werden kann und. Was wir halt nicht wollten, ist da jetzt reinschreiben, man sucht einen, CFO oder man sucht einen COO oder man sucht auch was immer da herum geistert. Also man sucht auch nicht so ein branchenspezifisch oder Bereichsspezifikum, weil ich auch, das kenne ich auch von der Wirtschaftsuni, wenn wir ein Stück breiter sind, dann kann man sozusagen aus einem größeren Pool auch auswählen. Mhm. Und das war schon auch ein bisschen die Idee, jetzt nicht zu sagen, da gibt es eine maßgeschneiderte Job Description, sondern zu sagen, es geht um diesen gesamten Geschäftsbereich. Wir wollen eine Persönlichkeit, die Führungserfahrung hat in Geschäftsbereichen, die aber natürlich Sportaffinität hat, teamorientiert ist und sich auch, und ich glaube auch da, alle Bewerbungen gehe ich davon aus, wissen ein Stück weit, auf was man sich einlässt, wenn man sich halt bei Rapid bewirbt. Also das ist ein bisschen selbstredend. Mhm. Aber die Idee ist tatsächlich mal jetzt in der Phase etwas breiter zu bleiben, um einen breiteren Pool an Bewerbungen zu kriegen und dann auch entsprechend auswählen zu können.
Wie viele Bewerbungen sind bisher?
Das weiß ich aktuell noch nicht, weil das ist ja auch über einen Personalberater abgewickelt. Mhm.
Wie weit ist man im Prozess in etwa? Also wann möchte man ihn oder sie?
Ja, natürlich am liebsten gestern, aber realistischerweise würde ich meinen, dass wir dann wohl jetzt, also jetzt einmal in Richtung Shortlists gehen und Hearings gehen, beziehungsweise Interviews, dann wäre meine Hoffnung, dass wir im Juni wissen, wer es ist, dann wissen wir natürlich jetzt noch nicht, in welchen bestimmten Konstellationen die Person sich befindet, also gibt es da Kündigungsfristen oder gibt es irgendwelche Fristen, die Person einhalten muss, also 1. September wäre sozusagen mein letzter Zeitpunkt, wo ich hoffen würde, dass die Person dann auch anwesend ist.
Jetzt sind wir ja beim S-Therapie nach wie vor recht gut vernetzt, man hört immer wieder mal, dass auch bei der Ausschreibung dieses Wirtschafts-CEOs eben das Thema Gender-Diversität da erstmalig wirklich eine gewichtige Rolle auch spielen soll oder gewichtiger, als es in der Vergangenheit war. Sprich, es könnte erstmalig eine Frau diese Position übernehmen oder eine Person mit Migrationshintergrund. Spielt bei der Auswahl eine Rolle?
Da ich jetzt die Bewerbungslage nicht kenne, kann ich es noch nicht sagen, aber natürlich hat, ist das heutzutage selbstverständlich, dass ein eine Personalberatungsfirma kann sich gar nicht mehr sehen lassen, ohne sozusagen hier eine Liste vorzulegen, wo die Diversität auch tatsächlich gegeben ist und wo dann die verantwortlichen Personen sich ein Bild darüber machen können, wie unter dem jeweiligen Qualifikationslevel dann eben auch ein Beitrag zu mehr Diversität beim SK Rapid geleistet werden kann.
Frage, die mir persönlich bei diesen Themen auch immer sehr interessiert. Wie gesagt, Diversität und gelungene Migration sind definitiv wichtig. Das steht, glaube ich, 2023 außer Frage. Jedoch habe ich immer wieder den Eindruck, dass diese Themen sehr populistisch abgehandelt werden, sei es in der Gesellschaft oder in Medien zum Beispiel. Auch diese beiden Begriffe, Diversität, Migration, sind ja immer wieder sehr schwer definierbar. Jetzt heiße ich zum Beispiel Simon Peter Karamza, offensichtlich ein nicht typisch österreichischer Name. Ist das schon Migrationshintergrund? Ist Migrationshintergrund jemand, der aus einer Familie kommt, ursprünglich zum Beispiel aus Tschechien, wo eher in den 50er, 60er, 70er Jahren viele Menschen nach Österreich gekommen sind? Ist Migrationshintergrund eher zeitnah, also eher aus dem arabischen Raum? Verstehe das völlig falsch. Was ich wissen will, ist, gibt es klare Fakten, um eben die Themen Diversität und Migration auch nach außen hin belegbar zu machen? Weil am Ende des Tages bleibt ja immer die große Frage, bringt die oder der auch dann dieselbe Qualität mit, die jemand anderer mitgebracht hätte, aber wegen dem der und der Entscheidung halt dann nicht genommen wurde. Und mir geht es oft, vielleicht ist es, um es abzuschließen, nur ganz kurz mit einem Satz, ich finde diese Diskussion sehr oft plakativ und hätte gern mehr Fakten, um die Entscheidung zu belegen.
Na, dann kriegt jetzt aber Vorlesungen in der Einführung in die Diversität und Diversitätsmanagement.
Ja, die genossen leider.
Vielleicht nur, ich versuche es kurz zu machen. Es gibt zwei Zugänge zum Thema Diversität. Das eine ist, dass man sagt, man hat sozusagen eine soziale Repräsentation der Gesellschaft im eigenen Unternehmen. Und deswegen will man das auch machen. Und deswegen legt man auch Wert auf Diversität. Und man will es jedenfalls nicht diskriminieren. Also das ist so quasi die Niederschwelle. Der niederschwelligste Anspruch ist zu sagen, wir wollen niemanden diskriminieren, weil er in einem bestimmten Bezirk wohnt oder einen bestimmten Namen hat oder eine Hautfarbe hat oder sonst was. Das ist aber immerhin jetzt auch schon rechtlich einmal fixiert. Das war ja auch lange Zeit jetzt nicht so. Der andere Zugang ist ja, da zeigen ja viele Studien, dass eine Organisation ja unheimlich profitiert von Diversität. Also wenn man so will, ist das mehr so ein Business Case. Ja? Das heißt, es bringt es auch, dass man Leute mit unterschiedlichsten Zugängen in einer Organisation hat. Das ist aber auch nur dann der Fall, und das zeigt schon auch Studien, wenn man Diversitätsmanagement in der Organisation hat. Also glauben, Hauptsache bunt, dann wird es gut. Das ist eine sehr naive Vorstellung, weil natürlich hat man dann unterschiedliche, man hat vielleicht unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Kulturen im Hintergrund und. Und Leute müssen wirklich lernen, auch miteinander umzugehen. Das muss vom Diversitätsmanagement aufgesetzt werden, hier auch Strukturen und Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Diversität überhaupt gut gelebt werden kann und nicht nur geduldet wird. Also da braucht schon einen richtig massiven Schritt in der Organisationsentwicklung, und es braucht gleichzeitig, und das ist vielleicht das, was du gemeint hast, es braucht in allen guten Beispielen, wo das gut gelungen ist, immer einen zweiseitigen Zugang. Das eine ist, du brauchst jedenfalls ein Commitment vom Top-Management. Das Top-Management muss sagen, wir wollen hier Strukturen schaffen und wir wollen Diversität in unserem Unternehmen haben. Apropos, es haben ganz viele Diversität, aber es ist ihnen nicht bewusst. Aber gleichzeitig braucht man natürlich auch innerhalb der Organisation diese Bottom-up, wie man so schön sagt, Initiativen, damit das gut gelebt werden kann. Also ich muss schauen, was ist relevant für die Organisation. Es ist nicht jede Diversitätskategorie für jede Organisation gleich relevant. Das heißt, das ist schon ein sehr spezifisches Konzept, das man dann auch entwickeln muss und dann eben aber auch leben muss und dann eben auch Vorkehrungen treffen muss. Was sehr oft das Problem ist, und deswegen haben wir so homogene Gruppen oft, ist, dass sozusagen in der Praxis es quasi reflexartige Zugriffe gibt auf ganz bestimmte Netzwerke und man ganz bestimmte Gruppen sozusagen anspricht und dann automatisch einen massiven Filter drüber legt. Und das einmal aufzubrechen und zu sagen, wir gehen weg von diesen reflexartigen Netzwerksuchen, sondern hin zu einem transparenten Prozess. Man zeigt sozusagen hier auch entsprechende, eröffnet sich zunehmend zusätzliche Quellen und, und. Der Zweck ist ja aus einer Business-Sicht immer die besten Kandidaten und Kandidatinnen zu kriegen, unabhängig von ihrem Hintergrund. Aber das Komische ist ja, dass es eben diese gelebte Praxis gibt, sozusagen immer mehr vom Gleichen zu rekrutieren. Und da muss man sozusagen einen Bruch machen.
Jetzt ist das Sportbusiness Fußball generell sehr männerdominiert bei Rapid und da nehme ich jetzt das Präsidium aus, gibt es ja keine einzige Frau in einer Führungsposition. Ist das etwas, was sich bis zum Ende deiner ersten Funktionsperiode 2025 ändern sollte?
Ja, hoffentlich. Oder wird? Hoffentlich, ja. Also genau deswegen habe ich jetzt auch einen Prozess aufgesetzt, wo wir einmal uns anschauen, wie geht es denn? Und wir haben ca. 30% Mitarbeiterinnen bei Rapid. Und jetzt auch mal zu schauen, wie kann es gelingen, dann auch einerseits eben diese geschlechterspezifische Hierarchie abzubauen, was braucht. Das hat eben auch in vielen Unternehmen, wo wir das ja vorfinden, de facto den Hintergrund, dass hier etwa Frauen wenig angesprochen werden, dass sie sich Führungsverantwortlichkeiten überlegen, braucht es Mentoringprogramme, braucht es vielleicht Weiterbildung, Coaching. Das schauen wir uns gerade aktuell an.
Abschließend vielleicht noch zum Thema Organisation. Ich persönlich, aber ich denke auch der Lorenz und wahrscheinlich auch viele andere Fans, man hat manchmal das Gefühl, dass es höchst an der Zeit wäre, gewisse Strukturen, Gremien oder Satzungen zu überdenken oder abzuändern. Bei einem Mitgliederverein dauert das natürlich etwas länger als bei, oder kann, oder dauert in der Regel etwas länger, vielleicht für unsere Hörer. Die Edeltraut hat etwas skeptisch den Kopf geschüttelt. Also es kann anscheinend auch schnell gehen, bisher war es nicht immer so. Wie kann man hier als Präsidium Tempo machen? Wenn du schon überzeugt den Kopf schüttelst.
Nein, tatsächlich machen wir ja. Tatsächlich machen wir ja Tempo. Also wir haben ja unser Präsidium in drei Ausschüsse organisiert. Also das ist ein Ausschuss, der sich mit Sportthemen beschäftigt, ein Ausschuss, der sich mit Wirtschaftsthemen beschäftigt und ein Ausschuss, der sich mit der Organisation beschäftigt. Und dieser Ausschuss hat ja sofort praktisch eine Woche drauf begonnen, mal die gesamte Satzung herzunehmen, die Gremienstrukturen anzuschauen und hat jetzt auch einen konkreten Vorschlag, wie wir die Satzung ändern wollen. Das diskutieren wir jetzt momentan einmal mit ausgewählten Gruppen. Wir haben im April einen Mitgliederstammtisch, wo wir das präsentieren wollen, die neuen Konzepte. Wir wollen bei der Mitgliederversammlung Ende Juni das dann auch noch einmal der breiteren Öffentlichkeit vorstellen. Wir haben dann jetzt auch schon entschieden, dass wir dann in eine Online-Konsultation gehen werden mit der gesamten neuen Satzung. Das heißt, alle Mitglieder haben dann Online-Zugriff auf diese Satzung, können kommentieren, können ihre Votings abgeben und. Dann werden wir uns das sozusagen noch einmal genau anschauen und wollen tatsächlich Ende November in die Hauptversammlung mit einem Vorschlag für eine neue Satzung gehen. Das heißt, Tempo wird gemacht, weil sich ein Präsidium dahinter klemmt.
Das nenne ich mal Milestones und abarbeiten.
Wir haben ja sofort auch eine Ideenfabrik aufgesetzt und gesagt, schauen wir uns doch mal an, was von den Mitgliedern für Ideen kommen. Die haben wir jetzt größtenteils aufgegriffen und auch umgesetzt. Also das kann man schon machen. Und ich weiß schon, dass Vereine und auch so nebenbei Universitäten immer ein bisschen den Ruf haben, weil man da halt viel diskutieren und reden muss, dauert so lange. Ja, aber am Ende ist es gut. Und es muss auch nicht zu lange dauern. Ich glaube, es muss klar kommuniziert werden und wie gesagt, es braucht de facto ein Commitment vom Präsidium.
Du hast die Universität gerade angesprochen, das würde mich noch interessieren. Du hast vorhin gesagt, Rapid ist da, um Fußball zu spielen, um Erfolge zu feiern. Jetzt kommst du aus einer sehr wissenschaftlichen Schiene, du kommst aus der Forschung. Wie wichtig ist das Thema Forschung, Wissenschaft mit dem Sport zu verknüpfen und welche Möglichkeiten gibt es da beim SK Rapid? Oder wo passiert es vielleicht schon, was die Außenwelt noch gar nicht so registriert?
Ja, also wissenschaftlicher Zugang ist mir wichtig, aber das habe ich das Gefühl, spielt auch bei Rapid gerade im sportwissenschaftlichen Bereich auch schon eine wichtige Rolle. Da gibt es auch ein Bewusstsein. Wir haben ja auch zum Beispiel jetzt eine eigene Position, Leitung Sportwissenschaften und Rehabilitation. Das ist auch von einem studierten Sportwissenschaftler besetzt, vom Alexander Steinbichler, der das macht. Das heißt, das ist schon gut und, glaube ich, auch zeitgemäß, sämtliche wissenschaftliche Erkenntnisse, die es in dem Bereich gibt, dann auch nutzbar zu machen.
Ist vom Sport schon zu dir gekommen und hat gesagt, könntest du uns da Hilfestellung geben, Kontakte legen in die Wissenschaft?
Ich weiß, dass es Kooperationen mit Universitäten gibt und mit dem Sportwissenschaftlichen Institut gibt, und das läuft gut, und was immer zusätzlich gebraucht wird, kann man gern weiterdenken.
Ein Thema, bei dem der SK Rapid zum Glück seit jeher sehr fortschrittlich unterwegs ist und auch eine gewisse Vorreiterrolle einnimmt, im Gegensatz zum Frauenfußball leider, ist das Special Needs Team. Eigentlich als einer der ersten Vereine oder überhaupt der erste Verein in Österreich ein Special Needs Team umgesetzt, mittlerweile in guter Gesellschaft von, glaube ich, Altach, St. Pölten, Austria Wien ist dabei und wahrscheinlich noch mehr Teams, die jetzt nicht auf der Rechnung oder im Blick habe, aber es tut sich dahingehend was. Wie stolz macht ihr das, dass wir da schon so lange eigentlich sehr aktiv sind und ja auch mit dem Jürgen Kerber. Eigentlich ist ja das auch eine sehr schöne Trainergeschichte, wo der Jürgen Kerber als Trainer des Special Needs Teams begonnen hat und mittlerweile, dass ich jetzt kein Blödsinn sage, glaube ich, die U18 Akademie des SK Rapid trainiert und glaube ich auch bei Rapid 2 schon mal als Co-Trainer aktiv ist oder war. Shame on me. Jedenfalls eine sehr schöne Trainergeschichte und auch immer sehr schöne Spielergeschichten dahinter. Wie stolz macht ihr das?
Naja, wie du sagst, es ist eine wirklich schöne Geschichte. Ja. Also ich glaube, da können wir alle stolz sein auf Rapid, dass sie da auch diese Vorreiterinnenrolle übernommen hat. Das ist irgendwie sehr, sehr super, weil es natürlich einerseits passt, weil wir sagen, wir haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung der Inklusion. Da brauchen wir eben auch Menschen, wir müssen uns auch um Menschen kümmern mit Beeinträchtigungen, aber gleichzeitig, und das habe ich ja sozusagen aus meinen Diversitätsforschungen mitgenommen, ist es ja nicht nur eine Frage von der gesellschaftlichen Verantwortung, sondern es ist für die Personen wichtig, weil die jetzt nicht auf ihre Defizite fokussieren, sondern eben auf ihre Stärken, was sie können, was sie leisten können. Und es gibt auch im Diversitätsdiskurs viele, viele Beispiele, dass gerade Personen mit besonderen Bedürfnissen oft ganz besondere Fähigkeiten haben, die für Organisationen extrem wichtig sind und extrem positive Inputs haben können. Also insofern, glaube ich, ist das in jeder Hinsicht eine echte Win-Win-Situation.
Gibt es Überlegungen, Spieler des Special Needs Teams auch in den Geschäftsalltag des SK Rapid mehr einzubeziehen? Wieder Thema Inklusion,
ja, wir haben
Sommerpraktikum, Fixanstellen, was auch immer.
Ja, ja, es gibt bereits Mitarbeiter sowohl in der Geschäftsstelle als auch im Trainingszentrum, und das ist sicher ein Thema, dem wir uns weiter stellen werden.
Und ich kann jedem nur empfehlen, schaut euch ein Spiel vom Special Needs Team an, da ist so viel Emotion und Freude dabei und macht richtig Spaß, den Jungs dort zuzusehen. Der Simon hat schon kurz gesagt, Special Needs Team Rapid war Vorreiter. Die Vorreiterrolle beim Thema Frauenfußball haben andere in Österreich übernommen. Mittlerweile haben Sturm, Salzburg, Austria, LASK und einige andere Admiral-Bundesligisten, zuletzt der TSV Eggerglas Hartberg mit einer Frauenmannschaft, mit einem Frauenteam für Schlagzeilen gesorgt medial. Nur bei Rapid warten wir noch immer drauf. Jetzt soll es 2024, glaube ich, im Sommer soweit sein. Warum braucht das Thema dermaßen lang in Hütteldorf, um endlich Fahrt aufzunehmen?
Also es nimmt jetzt ganz schnell Fahrt auf. Also ich kann nicht jetzt für sozusagen vor meiner Zeit sprechen. Es gab eine Abstimmung, wo ja doch über 90% der Mitglieder sich für den Frauenfußball ausgesprochen haben. Das war ja schon mal gut. Ich habe das übernommen jetzt sozusagen im Sinne von einem gewissen Testimonial zu sein, aber es liegt de facto natürlich in den Händen von Steffen Hoffmann, der extrem engagiert in der Sache ist, weil es natürlich auch hier ein professionelles Know-how braucht, wie man das tut. Es gibt eine eigene entsprechende Fokusgruppe, die sich dem angenommen hat. Der Plan ist eben, dass wir jetzt dann Ende März, Anfang April das konkrete Konzept vorliegen haben. Es sollen im Herbst Sichtungstrainings organisiert werden und nächstes Jahr übrigens kann man dann sagen, es hat 125 Jahre gedauert, aber es ist soweit, das Frauenfußballteam wird spielen. Die Idee ist bei Rapid allerdings schon auch, im Gegensatz vielleicht zu den anderen, dass man eigentlich keinen Verein schlucken will, sondern dass man eine eigene Frauensektion aufbauen und hier sozusagen zu einer Vermehrung, wenn man so will, der sportlichen Aktivitäten beiträgt.
Ein Weg, den auch der älteste Verein in Österreich gegangen ist, der First WNFC, war damals 2011 dort. Wir haben ein Sichtungstraining gehabt für, ich glaube, das war Altersgruppe U12 Mädchen und das war dann quasi die erste Mannschaft und mittlerweile der Weg in der Frauenbundesliga geendet für die WN und ist dort ein wichtiger Teil. Ich glaube, mittlerweile Top 5 Verein zumindest in der Frauenbundesliga.
Ja, sie sind auf Platz 6, wenn ich die.
Gut, die Saison geht nur ein wenig, die Daumen sind gedrückt. Aber ja, eine sehr schöne Geschichte, auch von etwas aufzubauen und von aus dem Verein selbst etwas zu entwickeln.
Absolut, und das ist zum Beispiel auch der Weg, den angeblich Red Bull Salzburg einschlägt. Also, und sportlich kann man sich auf deren Weg ja durchaus verlassen. Thema Corporate Social Responsibility, auch als CSR bekannt, kümmert sich sehr stark um das Thema Nachhaltigkeit. Dieses Thema obliegt dir. Dein Präsidiumskollege, der Stefan Kehr und der Lorenz haben ja damals, wann war es Lorenz? 2015, 16?
Wir haben es 2016 geschrieben. Das Konzept, das hat dann tatsächlich gedauert bis 2019, glaube ich, bis die Geschäftsführung das dann übernommen hat. Und das Konzept aufgesetzt hat. Leider schon zu einem Zeitpunkt, wo ich dann schon bei Rapid weg war, aber der Stefan hat das dann, glaube ich, immer mit beiden Augen sehr gut beobachtet, was da passiert und was entwickelt wird.
Also es geht ums Konzept und die Dachmarke Rapid Leben, wo eben soziale und Nachhaltigkeitsthemen einfließen und Gehör finden und auch nach außen getragen werden. Wie intensiv hast du die in deiner bisherigen Anfangszeit bei Rapid mit Rapid Leben befassen können?
Naja,
oder gibt es das gar nicht mehr?
Es gibt schon noch, aber es, wie du vorhin sagst, es gibt wahnsinnig viele Initiativen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind total engagiert. Also das ist wirklich eine Freude, auch mit denen zu diskutieren, weil es ganz, ganz viele Ideen gibt. Wir haben jetzt da sozusagen auch wieder, ich glaube, ich habe es eh vorhin schon gesagt, auch jetzt eine Taskforce eingesetzt, die eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Eigentlich bin ich ja, und da diese drei Bereiche miteinander verbinden versucht, ne, also ökologisch, ökonomisch und sozial, und hier auch wirklich zu schauen, dass die Dinge zusammenkommen und jetzt auch systematisch bearbeitet werden mit entsprechender Prioritätenliste. Da können wir auch viel aufbauen, aber jetzt geht es darum, die Dinge auch zusammenzufassen und dann in einer Strategie, zusammenzuführen.
Das heißt, im Gameplan, wo findet sich Rapid Leben dann zeitpunktmäßig wieder? Oder wann kann der Fan damit rechnen, dass hier die Strategie abgeschlossen ist oder kommuniziert wird?
Wir haben. Also ich bin überzeugt davon, dass wir im Juni bzw. im November dann auch die Strategien nochmal vorstellen können und sagen können, in welche Richtung es gehen wird.
Wie kann man es implementieren bei Rapid, so eine Strategie, damit das eben nicht nur jetzt Marketing-Tool ist, weil mit dem Wort Nachhaltigkeit wird relativ viel um sich geworfen in der Öffentlichkeit, sondern dass das wirklich auch gelebt wird und alle Leute dahinter stehen?
Naja, es ist immer bei der Strategieimplementierung wurscht, welche du machst. Brauchst du immer natürlich einerseits einmal eine Strategie, die muss entwickelt werden. Da brauchst du das Know-how der Leute, die da schon da sind, und du brauchst ein Top-Management-Commitment. In der Implementierung muss man dann schauen, wie das gut passt und wie es gut geht. Und dann ist immer auch ein wichtiger Schritt zu sagen, und wer ist wofür verantwortlich? Also die Definition von Verantwortlichkeit. Und auch die Zurverfügungstellung von Ressourcen sind ganz wichtige Themen bei der Implementierung von Strategien. Und das muss es dann eben auch entsprechend geben. Wir haben jetzt ganz viele Dinge mal aufgesetzt im Bereich eben Ökologie, aber eben auch im wirtschaftlichen Bereich und dann auch im sozialen Bereich. Da wollen wir jetzt was weiter tun. Ich bin ja der Meinung, das ist bei Rapid auch aufgelegt, gerade auch etwa was die ganze ökologische Fragestellungen betrifft. Ich denke mir immer, Rapid grüner geht eigentlich gar nicht. Also insofern ist es höchste Zeit, dass wir das hier auch einfach formulieren und kommunizieren und umsetzen.
Du hast da von Verantwortlichkeiten gesprochen, die es zu definieren gilt. Beim Thema Rapid Leben hat man immer das Gefühl gehabt, es war nie wirklich wer zuständig dafür. Es hat sich immer je nach Thema eine Abteilung dafür angenommen, dem Thema oder eben auch nicht. Wird es in Zukunft oder soll es da in Zukunft eine eigene Person geben, die das dann auch intern koordiniert?
Also es gibt ja im Prinzip eine Person, die CSR schon macht, aber das ist einfach zu breit. Und wenn man es dann natürlich, und so wie du sagst, wenn man es dann in einem bestimmten Bereich ansiedelt, dann hat man es genau dort. Deswegen bin ich ein großer Fan von diesen Taskforces, wo ich ja eben auch drinnen bin und sozusagen im Lead bin, die dann auch regelmäßig sich treffen, einen Arbeitsplan entwickeln und dann schaut, wer jetzt für welche Initiative oder für welches Thema auch die Verantwortung übernimmt. Also ich glaube, dass das im Sinne einer Teamkonstellation besser funktioniert, weil eben es in so unterschiedliche Bereiche auch hineingeht.
Auch ein soziales Projekt oder ein Sportprojekt eigentlich mit starkem sozialen Hintergrund ist der Rapidlauf, der auch gemeinsam mit der Volkshilfeinitiative die Rapid-Familie hilft, stattfindet und gemeinsam mit diesen Organisatoren organisiert wird, findet heuer 2023 zum bereits 10. Mal statt. Ich glaube, man darf das schon so sagen, es gibt die ganz starke Idee, den Rapidlauf nach Hütteldorf zu bringen, also weg vom Prater, auch eine sehr schöne Laufstrecke, aber sehr gerade und halt nicht in Hütteldorf. Und man holt den Rapidlauf sozusagen zu sich nach Hause. Wie weit sind da die Planungen? Weil der Lauf findet ja traditionell im Mai, glaube ich, statt.
Heuer nicht. Aber das
heuer nicht, okay. Vielleicht liegt es an den Planungen. Wie weit seid ihr da?
Ja, also wie du sagst, das ist, glaube ich, eine sehr schöne Geschichte, der Rapidlauf. Ein super Tag für Familien und für Kinder, abgesehen davon, dass ja auch sehr viel Geld erlaufen wird für die gute Sache. Der Stefan Kehr ist da ja sozusagen sehr, sehr engagiert nach wie vor und wir sind wirklich äußerst positiv gestimmt, dass wir es tatsächlich schaffen, den 10. ist ja auch ein schönes Jubiläum, nach Hütteldorf zu bringen. Da laufen gerade die Vorbereitungen auf Hochtouren, also mein kleines bisschen Geduld muss ich noch bitten, aber
was kann man vielleicht schon verraten, welche Highlights die Läufer auf der Strecke
haben? Nein, auf gar keinen Fall.
Auf
gar keinen Fall.
Runde durchs Stadion.
Nein, das sage ich noch nicht.
Okay. Wird man dich als Läuferin sehen?
Naja, kommt drauf an, in welcher körperlichen Verfassung ich dann bin, aber wenn möglich, ja.
Der Nordic Walking, glaube ich, war ja zum Schluss noch auch dabei. Also das gäbe es als Alternative.
Jetzt hätte ich noch eine Rapid-Frage, die eigentlich auf der Hand liegt und die hätte eigentlich schon viel, viel früher von uns jetzt kommen müssen. Das Gerd-Hanapi-Stadion 2014 ist es abgerissen worden und hat dem Allianz-Stadion weichen müssen. Große Emotionen im Hause, Hanapi-Egger?
Ja, schon. Ich meine, er hat es ja gebaut. Es gibt ja bei uns zu Hause auch noch die Pläne. Also mein Mann hat noch mit Dusche da irgendwie die Sitzplätzchen eingezeichnet und so. Also das ist schon auch so ein bisschen ein Familienstück gewesen. Der Abriss war natürlich emotional. Wir waren damals auch beim letzten Spiel gegen Celtic Glasgow dabei und das war schon wahnsinnig berührend, was da die Fans auch aufgeführt haben. Auch
die Hymne am Schluss vom
Freddy Körner. Genau, ja. Und aber auch so von der ganzen Choreografie, da haben sie auch den Gerhard Hanapi natürlich auch sehr gehuldigt. Das war schon recht emotional. Aber gut, das neue Stadion ist, glaube ich, auch schon ein wirklich international herzeigbares Prachtstück und das ist sozusagen auch zeitgerecht und zeitgemäß.
Hast du dir einen Teil, einen Sitzplatz, was auch immer?
Ja, natürlich, wir haben Sitzplätze, Stadion. Ja.
Und ich nehme an, im Gegensatz zu Biden und Trump sind die Stadiondokumente legal bei euch zu Hause.
Die sind legal bei uns.
Zum Abschluss des Hauptteils bleiben wir noch kurz beim Sport, kommen aber wieder zurück zur WU. In Episode 38 des Café Austalk waren die beiden Gründer der ACSL, der Austrian College Sports League, der Lawrence Jimeno und der Colin Fuchs Robertin bei uns zu Gast. Die ACSL begeistert immer mehr Studierende, sowohl als Athleten als auch als Fans. Wie stehst du zur ACSL und welchen Mehrwert bietet sie aus Sicht einer WU-Rektorin für Studierende der WU im konkreten Fall, aber auch für das Studienerlebnis?
Ja, also wir sind ja sozusagen Förderer natürlich, nicht nur Mitglied, sondern wir haben ja auch jetzt mitgeholfen, dass wir ein Frauenbasketballteam da aufstellen können. Dafür habe ich mich auch persönlich sehr eingesetzt. Warum? Weil wir natürlich auch sehen, dass auch auf Universitäten, und wir sind ja auch international aufgestellt, da ist Sport ein sehr großes verbindendes Element und bereichert auch die Universitätserfahrung. Und da spielen sie eine ganz wichtige Rolle. Also da werden Freundschaften geknüpft, aber man lernt halt auch zusätzlich jetzt sozusagen außerhalb des Hörsaals viel, ne, im sportlichen Umfeld. Daher finde ich das eine super Initiative. Die machen das richtig gut und richtig cool und freue mich auch, dass wir da als WU dabei sind.
Der Lawrence, ein vollkommen überzeugter WU-Student und Absolvent, können wir verraten, hat uns ein bisschen so auch über die Geschichte der ACSL an den einzelnen Unis erzählt und ich glaube, man kann da wirklich in Österreich auf was ganz Einzigartiges blicken, wie es es in Europa kaum eigentlich gibt beim Universitätssport. Er hat uns auch erzählt, dass du schon mal bei einem Basketball-Match stehst, glaube ich, mit deinem Mann warst. Und er lässt jetzt fragen, ob man dich auch bei einem American Football Game Day mal sieht.
Also das ist bei mir immer wirklich eine Zeitfrage und nicht, dass ich bestimmte Vorlieben habe oder nicht, sondern es ist tatsächlich immer eine Zeitfrage. Wenn es geht, bin ich dabei.
Wenn Rapid nicht im Cup-Finale
ist. So ist es.